Ja, genau die libanesische Grenze. Und ein bisschen gehen wir damit zurück ins Ende des 19. Jahrhunderts. Sie haben noch einige Daten auf Ihrem Blatt und ich zeige da auch ein paar Bilder zu. Ja, wenn wir uns hier die Karte ansehen, wie die Gegend Ende des 19. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg aussah. Die Gegend natürlich gehört zum Osmanischen Reich. Und wenn wir die Einteilung der Provinzen sehen, sehen wir hier den Vilayet von Beirut.
Entschuldigung, könnten Sie das Bild größer machen? Ich kann kaum was
Ja,
erkennen.
so war eigentlich beabsichtigt. Entschuldigung. Ja, ist es so besser?
Nee.
Ja, so ist es wesentlich besser. Das war ja vorher kaum zu
Sehr
erkennen.
schön.
Sie können auch noch mal schauen, ob Sie oben rechts über der Anzeige so zwei kleine Pfeile haben. Wenn Sie da drauf klicken, kann es auch noch mal größer werden. Das blendet dann die Fotoansichten oder Filmansichten von den Personen aus.
Ja, wir haben also den Vilayet, die Provinz von Beirut, die eben nicht nur den heutigen Libanon umfasste, sondern auch Teile des historischen Palästina und zwar eigentlich fast den ganzen Norden. Das ging, die Grenze war etwas nördlich von Jaffa und östlich davon eben die Provinz von Syrien, von der Jerusalem Ende des 19. Jahrhunderts noch ein eigener unabhängiger Bezirk Sandschak geworden war. Also das ist auch nochmal wichtig im Hintergrund zu behalten, dass es eigentlich in der Zeit vorher keine politische Grenze zwischen dem Libanon und Palästina gibt. Das ist letztlich eine Erfindung des Völkerbundes, könnte man sagen, und der Briten und der Franzosen, die sich das Gebiet untereinander aufgeteilt haben. Und es gibt auch keine geografisch natürliche Grenze zwischen den Bergen Galiläas und den libanesischen Bergen. Auch biblische Definitionen des verheißenen Landes gehen teilweise durchaus bis in das, was heute der südliche Libanon ist. Die Kreuzfahrer zum Beispiel kannten auch nicht solche Grenzen. Und wir sehen eben auch hier, die Osmanen haben den nördlichen Teil Palästinas als Teil der Provinz Beirut gesehen. Auf der zweiten Karte sehen wir eben die ersten Ansiedlungen der ersten und zweiten Aliyah, der ersten beiden Einwanderungswellen, die erste von 1883 bis Ende des 19. Jahrhunderts und die zweite von 1904 bis 1914. Und da haben wir eben einerseits die Konzentration um Jaffa herum, die sich relativ nahelegte, weil eben alle Einwanderer durch Jaffa kamen. Wir haben einige am Fuß des Karmelgebirges, südlich von Haifa, aber eben auch sehr viele im nördlichen Galiläa. Und das lag unter anderem auch daran, weil das weniger besiedelte Gebiete waren, teilweise auch mit weniger gutem Boden, nördlich vom See Genezareth war das Hulebecken damals noch ein Sumpf, in dem die Leute unter Malaria gelitten haben. Und natürlich war es einfacher, da Land zu kaufen, als in Gegenden, wo sich jeder niederlassen wollte. Und wir haben eigentlich als erste der nördlichen Siedlungen Rosh Pinna. Einerseits hier ein historisches Bild der ersten Häuser und der alte Ortskern von Rosh Pinna ist auch bis heute unter Denkmalschutz gestellt, bewahrt worden. Es kommt dann dazu Yesuta Maala, etwas nördlicher, Mishmar HaYarden, Ein Zetim und schließlich Metulla, was heute wirklich ganz genau an der libanesischen Grenze liegt. Auch hier ist der alte Ortskern bewahrt worden, schneebedeckt. Im Hintergrund sieht man den Hermonberg, der zu Syrien gehört. Metulla war auch jetzt während des Krieges mit den Hisbollah, war Metulla evakuiert. Inzwischen sind die Einwohner zurück und der Ort wird wieder aufgebaut. Es gab noch Machanaim, das aber nur von 1898 bis 1928 existiert hat, den Kibbutz Ayelet HaShachar, Kfar Giladi und Tel Chai, das 1918 gegründet wurde. Und um Tel Chai dreht sich ein ganz wichtiger Mythos der zionistischen Bewegung. Und dafür ist nochmal wichtig zu sehen, dass die Briten und Franzosen sich gestritten haben, wie denn genau ihre Herrschaft über Palästina verteilt werden soll. Es gab also während des Ersten Weltkriegs neben den britischen Versprechungen sowohl an die arabischen Seite als auch an die Zionisten gab es auch das englisch-französische Sykes-Picot-Abkommen, wo die beiden Kolonialmächte sich den Mittleren Osten aufgeteilt haben und das ging eben vom Persischen Golf, dem heutigen Irak mit Basra, wo die Ölquellen waren, was die Briten haben wollten, über die britische Einflusszone im Norden der arabischen Halbinsel und dann unter französischem Einfluss, die heutige östliche Türkei, Syrien, und dann eben an der Mittelmeerküste auch das, was heute Syrien und Libanon ist. Und ursprünglich war eben im Sykes-Picot-Abkommen vorgesehen, dass Palästina südlich von Haifa ein Kondominium werden sollte. Aber de facto war es ja den Briten gelungen, ganz Palästina von Ägypten kommend zu erobern. Und sie wollten das eigentlich nicht unbedingt den Franzosen dann teilweise geben. Und wir sehen das ja auf der Karte. Das eine war halt, waren halt auch die Golanhöhen, die an das französische Völkerbundsmandat Libanon und Syrien abgegeben wurden. Und die Frage war eben, wo genau die Grenze hier im Norden zwischen Libanon und Palästina verlaufen sollte. Und das sehen wir hier, die Sykes-Picot-Linie, das ist die lange Linie, die hier verläuft, etwas nördlich von Akko bei Achsib. Die maximale Forderung der Briten, das ist die gepunktete Linie hier, wäre ein ziemlich weites Stück in den Libanon hineingegangen. Und einen Teil des Hermon umschließend. Und schließlich hat man sich auf diese gestrichelte Linie hier geeinigt, womit dann der sogenannte Finger von Galiläa entstanden ist. Eben dieser Zipfel von Mandatspalästina, der in das französische Territorium, das französische Mandatsgebiet hineinkam, eben hier mit den Jordanquellen bei Dan. Und etwas südlich davon hier etwa lag die kleine Ansiedlung von Tel Chai mit nur ein paar, ja, ich glaube nicht mal ein Dutzend Leute oder ungefähr ein Dutzend Leute, die dort, junge Leute, die dort versuchten, eine Farm aufzubauen. Eben etwas nördlicher sehen wir Metula, hier ist auch auf der Karte drauf, Kfar Giladi mehr oder weniger neben Tel Chai. Und in den Wochen, wo eben noch strittig war, wer denn nun diesen Finger von Galiläa bekommen wird, gab es eigentlich Auseinandersetzungen der ortsansässigen Beduinen mit den Franzosen. Und man könnte sagen, eigentlich ist Tel Chai da reingeschlittert. Es ging wohl gar nicht so sehr um die paar jüdischen Ansiedler, die da waren. Aber die jungen Leute, die dort waren, haben sich geweigert, Tel Chai zu räumen, obwohl es eben wirklich absolut entlegen war. Und ja auch noch gar nicht klar war, ob es schließlich und endlich nicht vielleicht doch zum britischen Mandat gehören wird und man dann zurückkommen könnte. Und ja, der große Held von Tel Chai ist Josef Trumpeldor geworden, ein Offizier, der schon in der russischen Armee gedient hatte, dort auch schwer kriegsverletzt geworden war, kurz vorher erst überhaupt nach Palästina eingewandert war und jetzt sozusagen die militärische Führung über Tel Chai übernommen hat. Und es gab in der Führung der zionistischen Niederlassung Überlegungen, was denn nun mit Tel Chai gemacht werden sollte. Interessanterweise ausgerechnet Jabotinsky, der Führer der rechtsgerichteten Zionisten, aus dessen Bewegung später die Likud-Partei herausgekommen ist, hat gesagt, es ist besser, um Leben zu retten, zeitweise auf einen so abgelegenen kleinen Ort wie Tel Chai zu verzichten. Während Ben-Gurion gesagt hat, wir werden auf gar nichts verzichten. Denn wenn wir mit dem ersten Verzicht anfangen, kann das vielleicht weitergehen und wir noch auf mehr Sachen verzichten müssen. Und das ist das, was geschehen ist. Tel Chai ist angegriffen worden. Sechs der Verteidiger und Verteidigerinnen, vier Männer, zwei Frauen, sind dabei umgekommen. Und von Trumpeldor wird überliefert, relativ glaubhaft würde ich sagen, dass seine letzten Worte vor seinem Tod waren: Es ist gut für unser Land zu sterben. Und nach diesem Motto hat man eigentlich die, man kann sagen, die beiden nächsten Generationen von hier im Land Geborenen erzogen, diesen Opfergeist zu haben, dass man anders eben nicht das Land bekommen kann. Und das hat einige Jahrzehnte gedauert, vielleicht also bis in die 80er, 90er Jahre, bis man sich gefragt hat, ob das wirklich so sinnvoll ist und ob auch diese Geschichte von Tel Chai nicht eigentlich ein Wahnsinn war und eine Aufgabe von Leben, die man hätte verhindern können. Aber es gibt eben hier im Bild daneben sehen wir den sogenannten Löwen von Tel Chai. Das ist das Grab, in dem die Getöteten begraben worden sind. Und eben bis heute Jugendorganisationen und andere Gruppen halten dort auch Zeremonien ab. Also das ist etwas, was ganz tief sich in die zionistische Gedächtniskultur eingeschrieben hat. Und kurz danach, nachdem eben der Finger von Galiläa Teil des britischen Mandats wurde, war es auch möglich, Tel Chai wieder neu zu besiedeln und auch weiter die Ansiedlung im Finger von Galiläa zu fördern. Wir haben dann, haben wir ja auch schon die letzten Male gesehen, den ersten Teilungsplan der Peel-Kommission, der eigentlich ganz Galiläa außer der Enklave um Nazareth wegen seiner Bedeutung für die christliche Welt dem jüdischen Staat geben wollte. Und zu diesem Punkt, wo eben verhandelt wird über die Frage, wie genau die Teilung aussehen soll, wie viel der jüdische Staat bekommen soll, beginnt die zionistische Führung mit der sogenannten Politik von Choma u Migdal, das heißt übersetzt Mauer und Turm. Das heißt, man gründete an den Grenzen, an Teilen des Landes, wo noch nicht klar war, ob sie eben dem jüdischen Staat zugesprochen werden oder nicht, gründete man kleine Ansiedlungen, die eben nur aus einem Turm in der Mitte und einer Mauer drumherum bestanden, mit nur ganz wenigen Einwohnern, um zu sagen, wir sind schon hier und wenn wir hier sind, dann wird uns das offensichtlich auch zugesprochen werden. Und das waren, eben sehen wir hier auf der Karte, einfach die Punkte, die hier eingetragen sind, die gerade sich um den See Genezareth, das Jordantal und eben an der Nordgrenze bewegen. Also an der Nordgrenze gehörten dazu Chanita, Elon, Machanaim, neu gegründet, Amir, Daphna und Dan bei den Jordanquellen. Dann kam noch 1940 Shaar Yashuv dazu, 1942 Kfar Sold, 1943 Manara, 1944 Shamir und 1945 Lahavota Bashan. Ja, so sieht eine klassische Choma- und Migdal-Siedlung aus. Das ist der Kibbutz Chanita, der bis heute das ursprüngliche Zentrum als historische Gedenkstätte bewahrt hat. Eben einen Turm in der Mitte, in einigem Abstand davon die Mauer drumherum und ein paar Zelte, in denen die ersten Ansiedler wohnen. Und diese Politik war eigentlich sehr erfolgreich. Auf die Weise, auch im Negev, was wir beim nächsten Mal noch sehen werden, sind mit Hilfe dieser sehr kleinen Ansiedlungen, die insgesamt nur ein paar hundert Leute gezählt haben, haben sich die Grenzen bei den Teilungsplänen zugunsten des jüdischen Staates verschoben. Ja, es gab dann eben noch verschiedene Überlegungen. Die Woodhead-Kommission von 1938, die verschiedene Vorschläge hatte, entweder Galiläa dem jüdischen Staat zuzuschlagen oder dem verbleibenden Mandatsgebiet. Das Morrison-Gray-Committee, was ja in Gelb gezeichnet ist, das westliche Galiläa zum arabischen Staat, das östliche zum jüdischen Staat, der Teilungsplan der Jewish Agency mit einem maximal großen jüdischen Staat, der ganz Galiläa vorsieht als zum jüdischen Staat gehörig, und schließlich der UNO-Teilungsplan vom 29. November 1947, der vorsah, dass das westliche Galiläa zum arabischen Staat gehören sollte und das östliche zum jüdischen Staat, und genau eben hier an der vorgesehenen Grenze, die Stadt Safed sollte auf der jüdischen Seite bleiben, während eben die Dörfer, von denen wir gleich hören werden, sich in dieser Ecke hier befinden. und dann nachher umkämpft waren. Und bei den infolge der Waffenstillstandsabkommen nachher sehen wir eben, dass von dem arabischen Staat in Galiläa eben gar nichts übrig geblieben ist, sondern ganz Galiläa Teil des Staates Israel geworden ist. Ja, hier eine Karte, die uns die Orte zeigt, mit denen wir uns gleich befassen. Und zwar ist das einmal das Dorf Jish, Gush Khalaf, hier, das bis heute existiert. Kufr Bir'im und Ikrit. Das ist hier besonders deutlich gezeichnet, weil ich das aus einem Buch über Ikrit genommen habe. Das sind die beiden Dörfer, deren Einwohner vertrieben wurden nach Ende der Kämpfe und die bis heute um ihre Rückkehr kämpfen. Wir sehen das drusische Dorf Khorfej, das auch mal noch erwähnt werden wird, Safsaf. Also das ist diese Gegend hier, der etwas westlich von Safed gelegenen Dörfer und deren Schicksal gegen Ende des Krieges. Das ist das Dorf Jish, wie es heute aussieht, mit einer christlichen Mehrheit. Bir'im, eben noch ein altes Bild vom Dorf und die Kirche, die übrig geblieben ist. Und Ikrit, von dem auch die Kirche übrig geblieben ist und wo die Einwohner bis heute eben auch die Feiertage begehen und hier eben ein Bild von den Osterfeierlichkeiten in Ikrit zu sehen sind. Ja, danach können wir dann in die Texte gehen. Oder nein, bevor wir sozusagen jetzt fangen wir mit den Ereignissen von 1948 an, wenn bis das, was ich vorher gesagt habe, noch Fragen da sind, dann machen wir erstmal einen Schnitt. Sieht im Moment nicht so aus. Gut, dann nehmen wir den ersten Text von Adelmannar, von dem wir auch letztes Mal schon einen Text hatten. Da geht es erstmal grundsätzlich um die Bedeutung der Operation Chiram, wie die Militäroperation im libanesischen Grenzgebiet genannt wurde, die uns ein bisschen in einen Überblick über die Bedeutung dieser Operation im Gesamtkrieg geben sollte. Vor dem Teilungsbeschluss vom November 1947 zählte die Bevölkerung Galiläas etwa 241.000 Einwohner, darunter 31.790 Juden und die übrigen Araber, abgesehen von einigen hundert Tscherkessen und einer ähnlichen Zahl von Armeniern. Die Muslime stellten die überwiegende Mehrheit der arabischen Bevölkerung Galiläas dar, 69.520. Daneben gab es etwa 29.000 Christen und 10.700 Drusen und andere. Im Sommer 1948, nach dem Fall von Tiberias, Haifa, Safed, Akko und vielen Dörfern Ost- und Westgaliläas, verblieben in ganz Galiläa etwa 120.000 Araber, 60.000 davon in der Tasche Galiläas. Das Tal von Beta-Kerem in Zentral-Obergaliläa. Wir befassen uns mehr mit den anderen, die weiter im Norden sind. In der Kabinettssitzung vom 26. September 1948, also das war schon die Zeit des zweiten Waffenstillstands, schlug Ben-Gurion vor, den Krieg wieder zu beginnen und die Eroberung Galiläas abzuschließen. Er sagte, nehmen wir an, ein Krieg bricht aus. Dann können wir ganz Zentral-Galiläa in einem Handstreich reinigen. Und wenn wir Zentral-Galiläa reinigen, das heißt auch die Flüchtlinge, geht das nicht ohne Krieg. Einige Minister distanzierten sich von dem Plan der Eroberung der Tasche Galiläas wegen der Zehntausende palästinensischer Einwohner, die dann der Bevölkerung des Staates hinzugefügt würden. Mit einer Mehrheit von 7 gegen 5 lehnte die Regierung den Vorschlag Ben-Gurions, den Krieg von neuem zu beginnen, Gebiete, die dem arabischen Staat bestimmt waren, zu erobern und 100.000 Einwohner aus Galiläa zu vertreiben, ab. Ben-Gurion änderte seine Meinung und seine Pläne zur Fortsetzung der Vertreibung der Araber aus ihrem Land nicht. Etwa einen Monat nach der Kabinettssitzung, in der er sich in der Minderheit gefunden hatte, äußerte er sich ungeduldig. Den Arabern des Landes Israel ist nur eine Rolle geblieben, zu fliehen. Ben-Gurions Wunsch war ein offenes Geheimnis in den Reihen der Armee einige Wochen vor Operation Hiram. Die ausdrücklichen Aussagen hinsichtlich des Ausnutzens des Krieges zur Reinigung Galiläas und die Pläne der Armee seit September 1948 zur Eroberung und Säuberung Zentralgaliläas waren Anzeichen für das Kommende. In dieser Phase des Krieges bestand schon keine Gefahr mehr für den Staat Israel. Seine Armee hatte die arabischen Staaten an den verschiedenen Fronten besiegt und seine Grenzen über das ihm vom Teilungsplan zugeteilte Gebiet hinaus erweitert. Der Aufruf in der Unabhängigkeitserklärung an die Angehörigen des arabischen Volkes und Einwohner des Staates Israel, Frieden zu bewahren und am Aufbau des Staates auf der Grundlage voller und gleicher Staatsbürgerschaft und angemessener Vertretung in seinen Institutionen Anteil zu nehmen. Und das Versprechen, dass diejenigen, die sich entscheiden, in Frieden im jüdischen Staat zu leben, völlige gesellschaftliche und politische Rechtsgleichheit genießen werden, wurde wieder auf die Probe gestellt. Wie gesagt, stand der israelischen Armee keine reguläre Armee gegenüber, sondern ein bunter Haufen von Freiwilligen der Rettungsarmee. Als diese die Anweisung bekamen, sich aus Galiläa zurückzuziehen, blieben etwa 60.000 palästinensische Einwohner in der Tasche Galiläas ohne Schutz. Operation Hiram, die im Übrigen benannt ist nach Hiram, dem König von Tyrus, der nach 1. Könige 5, 15 bis 32 dem König Salomo Baumaterial für den Tempel lieferte, und nach 1. Könige 9, 10 bis 13 dafür von Salomo 20 Städte in Galiläa bekam. Also man hat oft versucht, den Militäroperationen biblische Namen zu geben. Und weil man sich ja eben nah an der libanesischen Grenze des alten Phönizien befand, hat man die Operation nach dem Namen nach Hiram benannt, obwohl die Dinge eigentlich völlig anders sind. Denn die Geschichte von Hiram und Salomo ist ja nicht eine Friedensgeschichte und eine Geschichte von guten Beziehungen. Und die Operation sieht etwas anders aus. Ja, also weiter im Text. Operation Hiram zur Vollendung der Eroberung Galiläas begann in der Nacht vom 28. auf den 29. Oktober 1948. Sie dauerte 60 Stunden, in deren Verlauf ganz Galiläa erobert wurde. Ein erstes Anzeichen für den Beginn der Operation waren Luftangriffe. Die töteten, verletzten und große Furcht und Schrecken unter den Einwohnern säten. Bei dem Bombardement von Tarschicha zum Beispiel wurden Dutzende von Einwohnern getötet. Viele von ihnen wurden unter den Trümmern ihrer Häuser begraben. Die Vollendung der Eroberung Galiläas traf auf keinen wirklichen Widerstand seitens der Araber. Viele wussten um den Bund, den die drusische Führung mit Israel geschlossen hatte. Und auch wenn viele Araber dies nicht gerne sahen, so wandten sie sich doch an die Drusen um Hilfe und wahrten gute nachbarschaftliche Beziehungen. Diese Beziehungen halfen später bei der Rettung der Einwohner einiger Dörfer von Vertreibung und Entwurzelung. Wie gesagt, überlebten alle drusischen Dörfer den Krieg und ebenso auch einige wenige gemischte Dörfer, in denen auch Drusen wohnten. Ebenso überlebten dank des Schutzes und der Hilfe der drusischen Führung auch Dörfer, deren Bewohner alle Muslime oder Christen waren. Bei Operation Hiram stellte sich wieder heraus, dass das Schicksal der arabischen Dörfer in Ostgaliläa unendlich bitterer war als das der Dörfer in West- und Zentralgaliläa. In der Umgebung von Safed waren die Zerstörung der arabischen Ortschaften und die Exilierung ihrer Einwohner fast vollständig. In der Gegend überlebten von etwa 70 Ortschaften, die sich dort bis 1947 befanden, nur drei freundlich Gesinnte. Der Stamm Al-Chiab in Tuba, das tscherkessische Dorf Rihania und das Dorf Jisch, dessen Einwohner größtenteils maronitische Christen waren. Zusätzlich zur Nähe der Grenzen waren die jüdischen Ansiedler in der Gegend ein Faktor, der zur Entwurzelung der Palästinenser in Ostgaliläa führte. In den Tagen der Operation und nach ihr töteten Soldaten der IDF Zivilisten, ohne dass sie sich in wirklicher Lebensgefahr befanden, und verübten damit Kriegsverbrechen. Anders als in der ersten Hälfte des Jahres 1948 gab es gegen Ende desselben Jahres in Israel eine Regierung und geordnete staatliche Institutionen. Wie erinnerlich gab Ben-Gurion vor der Eroberung Nazareths dem Kommandanten der Armee klare und genaue Anweisungen, eine Schädigung der Einwohner und der heiligen Stätten zu verhindern. 100 Tage später wurden die Züge losgelassen und dies hatte tragische Auswirkungen auf die muslimischen und christlichen Dörfer. Ja, soweit zu der allgemeinen Einordnung der Operation Chiram. Dazu Anmerkungen? Brigitte?
Ja, schon die Art und Weise, die Ausdrucksweise, die Ben-Gurion hier verwendet, ist ja fast nicht auszuhalten, weil sie absolut den Nazis gleicht und jeder anderen Armee, die Land erobert, was ihr nicht gehört. Ich meine, ich mag diesen Vergleich mit den Nazis nicht, aber der ist an manchen Stellen, drängt er sich so auf, dass mir das hier mal sofort wieder aufgefallen ist.
Das ist der übliche Armeejargon, den es bis heute gibt, von Säuberungen, Sterilhalten zu sprechen. Und den hat natürlich Ben-Gurion auch übernommen. Und ich denke, es ist auch eine Sprache, wo man eben sehr schnell übersehen kann, dass man eigentlich von Menschenschicksalen redet und damit eine Menge Dinge rechtfertigen kann.
Genau.
Cor.
Ja, außer dass ich mich der B anschließe, also bei Frau Jung und anderen vielleicht auch, wollte ich eigentlich wissen, was sind denn die Tscherkessen?
Die Tscherkessen. Ja, das ist eine Bevölkerungsgruppe, die ursprünglich im Kaukasus
Ja, genau, okay.
lebte und christlich war. Und im 18. oder 19. Jahrhundert, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, waren dort auch Grenzstreitigkeiten zwischen dem Osmanischen und dem Russischen Reich. Und die sind dann ins Osmanische Reich geflohen, zum Islam übergetreten und man hat sie dann geschickt, um gerade Grenzgebiete des Osmanischen Reiches zu verteidigen und in diesem Rahmen auch in den Bereich von Palästina. Und es gibt bis heute in Israel, in Galiläa, zwei tscherkessische Dörfer. Sie sind eben keine ethnischen Araber, sondern stammen aus dem Kaukasus, sind ja inzwischen Muslime. Und weil sie eben keine Araber sind, hat auch der Staat Israel sie nicht vom Militärdienst ausgenommen, was ja sonst für die arabische Bevölkerung gilt. Und sie versuchen schon noch auch, sie sprechen natürlich auch Arabisch und Hebräisch, ganz klar, sie sind ja nur ein paar tausend Leute, die die Sprachen der Mehrheit lernen, aber sie versuchen schon auch, ihre Kultur aufrechtzuerhalten. In einem der Dörfer gibt es auch ein Museum, wo ihre Geschichte dargestellt wird und sie behalten schon auch ihre ursprüngliche Sprache bei. Ja, gehört auch zu dem Mosaik der unterschiedlichen Völker, die hier im Land leben.
Ja, ich hatte, glaube ich, damals schon mal von gehört, aber es gab es selbst nicht mehrere Gruppen in der Kaukasus.
Ja, der Kaukasus, ich bin keine Expertin für den Kaukasus, aber der Kaukasus ist ein Gebiet mit enorm vielen
Ja,
ethnischen
okay.
Gruppierungen. Das sind ja auch bis heute ziemlich kleine Staaten, so wie Armenien, Georgien und ich weiß nicht, was sonst noch alles. Also das
Ja.
war immer ein Gebiet, ein Vielvölkergebiet mit Grenzen, die sich oft geändert haben. Das, weil es eben auch durch den Kaukasus ist eine ganz große Handelsstraße, die eigentlich von den asiatischen Wüsten dann in den vorderen Orient geht. Und von daher war das auch logischerweise auch immer ein umkämpftes Gebiet.
Ja, danke.
Ja, Frau Wiener.
Wahrscheinlich meinen Sie mich, Wienecke?
Ja, ich konnte nur einen Teil von Ihrem Namen
Genau.
sehen. Entschuldigung.
Ja, ich frage mich wieder, wie letzte Woche auch, warum hat die Weltgemeinschaft nicht irgendwie reagiert? Oder es gab ja den Teilungsplan. Mit welcher Begründung hat sich Israel einfach darüber hinweggesetzt? Und hat nicht irgendwer mal gesagt, hallo,
Das ist nicht in Ordnung. Oder woher hat Israel die Waffen gehabt? Also warum? Da müssen doch irgendwie noch, die müssen doch, Israel muss irgendwie unterstützt worden sein, oder?
Ja, die Waffen, das hatten wir letztes Mal schon gesagt, es gab also, solange noch die Briten im Land waren, gab es offiziell ein Waffenembargo, dass also an keine der Seiten Waffen geliefert werden sollten. Aber in dem Moment, wo die Briten abgezogen waren, wurde massiv Waffen ins Land geflogen und das waren auch gerade Waffen, die man in der Tschechoslowakei aufgekauft, eingesammelt hatte. Und es gab eben auch schon während der Mandatszeit eine massive Produktion von Waffen, auch heimlich zwar, aber es gab sie. Und ja, da war die zionistische Führung erfolgreicher drin, als es die arabische Seite, die ja auch wesentlich weniger organisiert war. Und wir werden nachher schon sehen, dass gewisse Rücksichten eben gerade in christlichen Dörfern genommen wurden, weil Israel sich gesagt hat, wir wollen es ja nicht ganz mit der westlichen Welt verderben und wir wollen auch in die UNO aufgenommen werden. Aber es scheint, dass die westliche Welt sich auch nicht gerade ein Bein ausgerissen hat, um hier jetzt irgendwo zu sagen, wir wollen auf die Grenzen des Teilungsplans zurückgehen. Ich meine, die UNO hat noch ziemlich lange, und ich glaube sogar offiziell wird das de facto fiktiv immer noch aufrechterhalten, die Grenzen, wie der Teilungsplan sie vorgesehen hat. Deswegen, weil da ja Jerusalem demnach nicht Teil des Staates, des jüdischen Staates gewesen wäre, das ist eigentlich der Grund, warum auch schon vor 1967 die meisten Botschaften in Tel Aviv und nicht in Jerusalem waren, weil man da immer noch das gesehen hat, dass Jerusalem ja eigentlich nicht, auch Westjerusalem nicht als Teil des jüdischen Staates vorgesehen war, aber de facto, nachdem eben auch die arabischen Nachbarländer im Laufe des Jahres 1949 den Waffenstillstand geschlossen haben mit Israel, hat man dann eigentlich die Waffenstillstandslinien als die Gegebenheit akzeptiert. Und auch wenn man heute noch von einer Zwei-Staaten-Lösung spricht, ist das eigentlich immer wieder der Rückzug auf diese Waffenstillstandslinien, die bis 1967 eigentlich in Kraft waren. Da haben wirklich die Fakten die Dinge bestimmt und man hat sich damit abgefunden. Ja, ich habe jetzt nicht gesehen, wer sich zuerst gemeldet hat, Herr Bölling.
Ja, ich wollte dann auch mal drauf eingehen. Ja, also das ist natürlich klar Eroberungskrieg. Man nutzt die Situation aus. Man will möglichst in Israel haben, wo man eine jüdische Mehrheit hat. Und das erreicht man am besten durch Vertreibung. Ich würde den trotzdem den Vergleich mit den Nazis so nicht bringen, weil die in der Dimension her noch ganz andere Sachen gemacht haben. Die Nazis hatten ja vor allem in Osteuropa noch ganz andere Pläne. Also die haben ja nicht nur Juden ausgerottet, die wollten ja auch Osteuropäer ohne Ende ausrotten und versklaven. Das ging also weit über das hinaus, was andere imperialistische, andere Staaten gemacht haben, die im Krieg eigentlich regelmäßig Verbrechen begehen, leider. Und das ist halt hier, Israel ist halt nicht besser als andere im Grunde genommen. Das wollte ich halt nur dazu sagen. Okay.
Ja, wenn ich es
Das war.
richtig verstanden habe, ging es ja auch wohl eher um die Vergleiche der Sprache, die
Ja,
benutzt
natürlich, aber die Sprache, haben Sie ja selber gesagt, wird im Militärischen, die rücken sich so aus, wenn sie offen reden. Natürlich wird das oft auch verklausuliert, aber hier wird es mal, hier wurde es relativ offen angesprochen.
wir haben
Ja,
eben
also.
Zitate aus Regierungssitzungen, aus Militärberichten und die waren schon teilweise auch einige Jahre unter Verschluss, aber inzwischen sind die offen zugänglich und da wurden die Dinge eben wirklich offen gesagt,
Genau,
ja.
das, man war halt, hat sich halt, sagen wir mal ruhig, die Arschlöcher verhalten. Aber wie heute auch. Also das ist ja, dass jede kriegführende Macht macht. Das ist auch in einem sogenannten Verteidigungskrieg, wird sich wie ein Arschlöcher verhalten. Nur es gibt halt mehr und weniger. Also ich würde sagen, der Vergleich ist die Putin noch schlimmer als die Ukraine, aber Engel sind sie alle keine, leider.
Herr Stadtmüller.
Ich würde gern etwas Näheres noch über die Drusen hören, was das für Leute eigentlich sind und wieso die offenbar die damalige israelische Führung auf die besondere Rücksicht genommen zu haben scheint, wenn ich den Text richtig verstehe.
Ja, die Drusen sind eben eine Religionsgemeinschaft, die ursprünglich aus dem schiitischen Islam Anfang des 11. Jahrhunderts hervorgegangen ist, dann aber sehr schnell als abtrünnig verfolgt wurde, sich auch inzwischen selber als eigene Religion versteht. Und die Drusen waren eben immer eine Minderheit. Also sie haben sich
haben hauptsächlich im Libanongebirge, in Syrien gelebt, wo sie bis heute auch vertreten sind. Also eigentlich Israel, Palästina, Libanon, Syrien, das sind die Hauptwohngebiete der Drusen. Und dass sie sich mit Israel verbündet haben, würde ich jetzt sagen, war kein ideologischer Zionismus, sondern die Juden haben über die Jahrhunderte, die Drusen haben über die Jahrhunderte gelernt, dass sie sich mit der jeweiligen Herrschaft arrangieren müssen, wenn sie überleben wollen. Und von daher haben sie eigentlich immer die Politik verfolgt, sich eben mit der erfolgreichen herrschenden Macht zu verbünden. Und genau das ist eben auch in Galiläa passiert. Und es ist eben auch interessant, dass Adelmannar das hier nicht als Kollaboration darstellt, sondern im Grunde genommen als eine durchaus legitime Überlebensstrategie, und auch darauf hinweist, dass sie da durchaus nicht nur an sich gedacht haben, sondern soweit es möglich war, auch versucht haben, andere Dörfer oder Bewohner ihrer Dörfer, die keine Drusen waren, auch mitzuretten.
Danke.
Ja, Brigitte?
Ja, ich wollte noch mal was sagen zu der Frage, warum aus Europa zum Beispiel, aus dem Ausland, so überhaupt gar keine Reaktion darauf kam, auf diese Eroberungen in Israel. Ich denke, das hat was gerade mit dem Holocaust zu tun. Einerseits gab es große Interessen daran, die Juden in Europa loszuwerden, und natürlich stand auch die Schuld im Hintergrund, die verhindert hat, dass man sich da eingemischt hat. Da gab es einfach überhaupt gar keine Legitimation dafür, diesem verfolgten Volk jetzt in die Hände zu fallen. Und das ist ja etwas, was sich zumindest was Deutschland betrifft, bis heute durchzieht.
Ja, das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Und ja, möglicherweise, wenn man sich eben nicht so in die Details vertieft, und wir lesen das ja heute retrospektiv, vielleicht hat man auch nicht unbedingt gesehen, wann der Krieg von einer Verteidigung gewisser Orte, gewisser Gegenden zu einem ganz klaren Eroberungskrieg geworden ist, wo man eben auch Teile haben will, die man eigentlich gar nicht hätte haben sollen. Auch da irgendwo, ja, man macht einfach weiter damit und die Welt sieht es nicht. Ja, hier ist auch von Herrn Hans im Chat die Bemerkung, zionistische Terroristen hatten doch sogar UN-Kommissare ermordet und trotzdem keine Gegenreaktion, sondern Zustimmung der Staatsgründung. Ja, also auch in der Hinsicht, eben es war der Graf Bernadotte, der als UN-Gesandter noch nach der Staatsgründung versucht hat, nachdem Galiläa von der israelischen Armee erobert worden war und damit eben das Territorium des jüdischen Staates größer war als vorgesehen, die Überlegung aufgebracht hatte, doch dann vielleicht den Negev oder einen Teil des Negev dem arabischen Staat zu geben. Und die Reaktion war, dass er auf offener Straße in Jerusalem erschossen worden ist. Wie ich mit leichter Gänsehaut mal festgestellt habe, genau neben meinem Haus. Da gibt es auch keine Erinnerungstafel oder so, die daran erinnert. Und das habe ich eigentlich herausgefunden in einem Buch, das sich mit der architektonischen Geschichte des Viertels befasst, wo das nebenbei erwähnt wurde. Also das, ja, und auch das hat die UNO runtergeschluckt, muss man irgendwo sagen. Das, also natürlich hat man protestiert, aber es ist nicht weiter was Größeres daraus geworden. Ja, Herr Bölling, ist Ihre Hand noch oben geblieben oder haben Sie sich noch mal gemeldet?
Nein, das ist eigentlich erledigt.
Okay, gut. Ja, dann, nachdem wir so diesen allgemeinen Überblick haben, haben wir jetzt einen detaillierteren Artikel von Mustafa Abbasi, den hatten wir auch schon, der hat viel über die Kämpfe an den einzelnen Orten und die Geschichte der arabischen Dörfer und Städte in Galiläa gearbeitet, der eben den Kampf um das Dorf Jisch, das ja schließlich und endlich überlebt hat, schildert und man da eben auch sieht, es gibt eigentlich, also man kann nicht voraussehen, was passieren würde und da kommen alle möglichen Interessen mit rein. Ja, also er schreibt da, das Dorf Jisch ist eines der ältesten Dörfer im nördlichen Teil Galiläas und war berühmt während des jüdischen Aufstands gegen die Römer. Johanan von Gush-Chalaf, das ist der hebräische Name von Gish und wird dann eben im Griechischen und Lateinischen Giskala genannt und daraus ist Gish geworden. Also Johanan von Gush-Chalaf war einer der Anführer des Aufstands, der durch den Feldzug des römischen Befehlshabers Titus im Jahre 68 unterdrückt wurde und die Niederlassung wurde damals zerstört. In den Jahren des britischen Mandats war Gish ein relativ großes Dorf im Vergleich mit anderen Dörfern im Distrikt Safed. Nach der Volkszählung von 1922 lebten dort 731 Menschen. Bei der Volkszählung von 1931 wuchs die Zahl auf 755, von denen 397 Muslime und 358 Christen waren. Gegen Ende der Mandatszeit hatte das Dorf 1090 Einwohner, 584 Muslime und 506 Christen. Die Wirtschaft des Dorfes basierte auf verschiedenen Zweigen der Landwirtschaft. Und die Dorfbewohner pflanzten Obstbäume, Oliven, Feigen, Weinberge, Getreidefelder und Gemüse an. Während des Mandats wurde Tabak, der hauptsächlich für den Export bestimmt war, in großem Stil angebaut und die Produktion von Schafs- und Kuhmilch nahm zu. Das Dorf Gish war für seine lokale Käseproduktion bekannt und die Milchprodukte waren berühmt für ihre Qualität. Trotz des Wohlstandes des Dorfes wanderten viele seiner Söhne vom Ende der osmanischen Zeit an ins Ausland aus, nach Argentinien, Kanada und USA. Zu Beginn der Mandatszeit gab es eine Abwanderungsbewegung nach Haifa. Mit den Jahren bildete sich in Haifa eine Gemeinde von circa 20 Migranten aus Gish, die eigene gesellschaftliche und kulturelle Clubs gründeten. Was die Politik anging, identifizierte sich das Dorf normalerweise mit der moderaten Linie, die von der palästinensischen Opposition vertreten wurde. Eine Linie, die im Gegensatz zur Politik der Husseini-Koalition stand. Politisch gesehen ähnelte die Bevölkerung von Gish den meisten Einwohnern des Distrikts Safed, einschließlich der Stadt Safed selbst. Die Einwohner fühlten sich weit weg von Jerusalem, besonders seit Beginn der Mandatszeit. Es sollte angemerkt werden, dass das Dorf und der Rest Galiläas bis zur Aufteilung der Gegend zwischen Frankreich und Großbritannien nach dem Ersten Weltkrieg, der Festlegung der internationalen Grenzen und der Errichtung des britischen Mandats zur Provinz Beirut gehört hatten. Der größte Teil der maronitischen Gemeinde, die die Mehrheit der christlichen Bevölkerung im Dorf darstellte, war der religiösen Führung im Libanon untergeordnet und der maronitischen Kirche gegenüber loyal. Daher war das Dorf in der Mandatszeit relativ ruhig. Nach Annahme des Teilungsplans am 29. November 1947 wurde den Dorfbewohnern klar, dass sie Teil des arabisch-palästinensischen Staates werden würden, während die Stadt Safed, mit der sie historisch verbunden waren, Teil des jüdischen Staates werden sollte. Diese Situation eines möglichen Bruchs erzeugte unter den Dorfbewohnern, die wie viele andere Einwohner des Landes warteten, was sich entwickeln würde, Gefühle von Frustration und Bitterkeit. In Gish wurde ein relativ kleines nationales Komitee aus 3 Christen und 3 Muslimen gewählt, an dessen Spitze Hussein Ali stand. Über ihn ließ sich bisher keine Information finden, da seine Familie nach dem Krieg nach Syrien ging. Aber der palästinensische Historiker Khalil Khalaila, der in seiner Jugend Zeuge des Krieges in Gish war, bemerkt, dass Ali nur die Wächtergruppe von Gish befehligte. Diese Gruppe bestand aus einer begrenzten Zahl junger Leute von beiden Gemeinschaften, der muslimischen und der christlichen, und ihre Aufgabe war es, Ordnung und Sicherheit zu überwachen und aufrechtzuerhalten und Nachtpatrouillen durchzuführen. Besonders nachdem die Briten sich aus der Gegend zurückgezogen hatten. Die meisten Angehörigen der Gruppe hatten einen militärischen Hintergrund. Einige hatten während des Zweiten Weltkriegs in der britischen Armee gedient und einige in der Polizei oder der transjordanischen Grenzwacht. Khalaila erwähnt, dass die Organisation der Verteidigungsgruppe in Gish ziemlich spontan war. Die Waffen der Freiwilligen waren veraltet und gemischt. Einige aus britischer, deutscher oder französischer Herstellung Und angesichts von Budgetbegrenzungen litt die Verteidigungstruppe an ernsthaftem Mangel an Bewaffnung. Die Bataillone der Rettungsarmee wurden über Galiläa verteilt. Und zu Beginn war ihr Hauptquartier in dem Dorf Safsaf, das sehr nahe bei Dschisch lag. 5 Kompanien des 2. Jarmuk-Bataillons wurden in den Dörfern Dschisch, Sasa, Malkia, Mirun und Safsaf in Zentral-Obergaliläa stationiert. Da das Dorf Dschisch sich an der Hauptstraße in den Libanon befand, war seine Lage von herausragender strategischer Bedeutung. Und von Beginn des Konfliktes an hatten die arabischen Kräfte ein Interesse daran, die Kontrolle über es zu gewinnen. Trotz der Bemühungen der Rettungsarmee, den Dorfbewohnern bei dem Bau von Befestigungen zu helfen, arbeiteten einige nicht mit der Rettungsarmee zusammen, die sie als Belastung und Belästigung sahen, dass sie aufgefordert wurden, beim Transport von Baumaterial und Wasser zu helfen, abgesehen von der Anlage und Befestigung von Gräben. Dies weist darauf hin, dass es in jenen Tagen ein gewisses Maß an Spannung und mangelndem Vertrauen zwischen den beiden Seiten gab, im Gegensatz zu der Solidarität, die in der zionistisch-jüdischen Niederlassung in Palästina gezeigt wurde. Nach der Eroberung von Safed am 10. Mai 1948 wurde die Situation im Dorf noch schwerwiegender und die Gefahr wurde als näher denn je empfunden. Das Dorf Dschisch, das immer eng mit Safed verbunden gewesen war, sah klar, was der Hauptstadt Galiläas geschehen war. Die Stadt mit einer großen arabischen Mehrheit war unfähig gewesen, sich der Macht der jüdischen Haganah entgegenzustellen. Diese Entwicklungen erhöhten das Niveau der Angst unter den Dorfbewohnern. Dennoch blieben sie da, in dem Glauben, dass sie sich außerhalb der Grenzen des vorgesehenen jüdischen Staates befanden und dass es besser sei, im Dorf zu bleiben, wie auch immer die Situation sein wird, als Flüchtlinge im Südlibanon zu werden. Der Beginn der Operation Chiram wurde, wie gesagt, auf den Abend des 28. Oktober festgelegt. Die Stunde 0 war 19:30 Uhr. Bevor die Operation begann, wurde ein Luftbombardement über Tarschicha, Dschisch und andere Dörfer in Galiläa durchgeführt. Der Bericht über das Bombardement sagt auch, dass ein Dakota-Flugzeug Nachtangriffe über Dschisch und Safsaf durchführte und 16 Bomben von 100 Kilogramm abwarf. In der Zusammenfassung wurde geschrieben, dass das Dorf als Trainingslager für die lokale Bevölkerung und als Nachschubbasis für die Rettungsarmee dient. Der westliche Teil des Dorfes, der ein befestigtes Gebäude und Positionen enthielt, wurde beschädigt. Ebenso wurden während der israelischen Bombardierung von Safsaf ungewöhnliche Explosionen gehört und ein Feuer brach aus. In diesen Bombardements wurden eine Mutter und ihr Baby getötet. Und eine Anzahl von Dorfbewohnern, die sich in dem Feigenhain nahe der katholischen Kirche verborgen hatten, wurde verwundet. Nach der Phase des Luftbombardements marschierten die Truppen am Abend des 28. bis 29. Oktober aus Safed entlang der Straße nach Meron voran. Im Geheimdienstbericht wurde geschrieben, dass 60 Araber in Meron getötet wurden und die übrigen Einwohner flohen. Am 29. Oktober drang die Kolonne weiter vor von Meron nach Safsaf. Carmel, der Kommandant der Nordfront, bemerkte, dass das Dorf gut geschützt war und die Truppen beim Morgengrauen des 30. Oktober eindrangen. Der Widerstand im Dorf brach zusammen und die Toten rollten in die Felder nahe bei den Positionen. 1973 sammelte und dokumentierte der palästinensische Historiker Nafez Nasal Zeugenaussagen von den Flüchtlingen von Safsaf selbst, die damals in Flüchtlingslagern im Libanon lebten. Shahada und Abu Taleb, ein ehemaliger Lehrer, erklärten, dass sie mit ihren eigenen Augen sahen, wie die IDF-Soldaten 70 Männer versammelten, ihnen die Augen verbanden, sie in eine Reihe stellten und erschossen. Danach warfen die Soldaten ihre Leichen in die Quelle des Dorfes. Sie erwähnten, dass die Armee ihnen danach anbot, im Dorf zu bleiben und dass ihnen nichts geschehen würde. Aber sie hatten Angst und gehörten zu den Letzten, die weggingen. Der Historiker Khalil Khalaila interviewte einmal Abd al-Razik al-Sakmut, einen Flüchtling aus Safsaf, der im Al-Yarmouk-Flüchtlingslager in Syrien lebte und während des Kampfes in Safsaf war und am Leben blieb. In der Liste der Toten, die Al-Sakmu zusammengestellt hat, finden sich Namen und Alter von 42 Toten unter den Dorfbewohnern und von 7 Beduinen, die im Dorf Zuflucht gesucht hatten. Die Quelle sagt nicht, welche der 49 Toten im Kampf getötet und welche exekutiert wurden. Selbst wenn man die von Khalaila angegebene Zahl von 49, den 70 von Umm Shahada und Abu Taleb erwähnten Toten vorzieht, ist die Zahl der Toten erschreckend für ein so kleines Dorf wie Safsaf, das vor dem Kampf 900 Einwohner hatte. Am 11. November 1948 berichtete Israel Galili, der Stabschef der Haganah, dem politischen Komitee von Mapam über die abscheulichen Handlungen, die während der Kämpfe verübt wurden. Im Dorf Safsaf wurden 52 Männer gefesselt, in eine Grube gelassen und dort wurde auf sie geschossen. 10 von ihnen wurden getötet. Frauen baten um Erbarmen. 3 Fälle von Vergewaltigung. Ein 14-jähriges Mädchen wurde vergewaltigt. Weitere 4 wurden getötet. Moshe Carmel bemerkt, dass, bevor die Kräfte, die Safsaf erobert hatten, sich wieder geordnet hatten, aus der Richtung von Jish ein Gegenangriff arabischer Kräfte unternommen wurde, mit dem Ziel, die IDF-Truppen, die Safsaf eingenommen hatten, zurückzudrängen. Er sagt, dass dies ein kritischer Augenblick war, aber der Kommandant der 7. Brigade, der bei der Einheit war, ergriff die Initiative, reagierte sofort und der Gegenangriff schlug fehl. Die IDF-Kräfte ordneten sich sofort neu und setzten ihren Vormarsch auf Jish, das nur 1 Kilometer von Safsaf entfernt war, fort. Aber ein weiteres Mal wurden die bewaffneten israelischen Kräfte, die versuchten voranzukommen, zurückgeworfen. Das Dorf wurde erst nach einem weiteren Angriff erobert, der mit den bewaffneten Kräften, die sich auf der Hauptstraße mit Infanterie bewegten, koordiniert wurde, wie die Befehlsposten und die Abhänge, die das Dorf von Osten überblickten, überwanden. In dem Militärbericht über die Eroberung des Dorfes heißt es: Der Widerstand im Dorf war sehr stark und es gab viele Fälle, in denen es zu Konfrontationen Mann gegen Mann kam. Die Eroberung des Dorfes wurde am 29.10. abgeschlossen. Das alawitische Bataillon, das das Dorf schützte, erlitt schwere Verluste und im Kampf wurden 150 bis 200 Männer getötet, einschließlich einer Zahl von Zivilisten. Einige der Opfer wurden in den Straßen und Alleen des Dorfes getötet, die meisten neben der Hauptstraße nach Sassa. In weiteren Quellen finden sich Belege für die hohe Zahl der Opfer, die in dem obigen Bericht erwähnt wird. Die Zahl der getöteten Zivilisten war ebenfalls hoch, 25 Dorfbewohner von beiden Gemeinschaften. Die meisten wurden getötet währenddessen, was kämmende Aktionen und Säuberungsaktionen im Dorf genannt wurde. 4 von ihnen wurden in den Olivenhainen westlich des Dorfes, in denen sie Zuflucht gesucht hatten, getötet. Zu Beginn von Operation Chiram waren einige Dorfbewohner geflohen und fanden Verstecke in Höhlen und in den Feldern entlang des Flussbetts. Einige gingen in das Dorf Remesh, nahe der libanesischen Grenze, das seit Generationen gute Beziehungen zu Jish hatte. Ein Drittel der ursprünglichen Dorfbewohner, etwa 300 Personen, blieben in einigen wenigen Häusern und verbargen sich in den befestigten Gebäuden der katholischen Kirche. Gewalttätige Kämpfe tobten im Dorf und in seiner Umgebung, und doch gelang es Jish, den Krieg zu überleben. Yusuf Jubran, geboren 1917, berichtete, dass die Dorfbewohner vor dem Kampf weiße Fahnen von hohen Punkten im Dorf geweht und sich in den Kellern der Häuser und in der Kirche versteckt hatten. Als die Armee eindrang und die Hausdurchsuchungen abschloss, wurden alle Dorfbewohner, die in den Häusern waren, in die katholische Kirche gebracht, zu denen, die bereits dort waren. Später wurden sie angewiesen, die Kirche zu verlassen und zur Haupteinfahrtsstraße des Dorfes hinunterzugehen, nahe bei dem Haus von Ahmad Hamoud Zeidan. Die Armee wollte sie weit entfernt halten oder sie hinauswerfen, wie sie sagten. Zu diesem Zeitpunkt kam unerwartet ein Offizier der Militärregierung, Immanuel Friedmann, an. Friedmann war für die Angelegenheiten der Minderheiten im Gebiet von Safed ernannt worden und hatte seit der Mandatszeit gute Beziehungen zur Bevölkerung. Er kannte das Dorf und seine Einwohner sehr gut und wollte nicht, dass ihnen Böses geschehe. Gibran bat darum, den Dorfbewohnern zu erlauben, in die Kirche zurückzukehren, wo sie eine weitere Nacht verbrachten. Am nächsten Morgen kamen einige IDF-Soldaten und forderten 15 junge Männer auf, sie zu begleiten. Den jungen Männern wurde befohlen, die Leichen der Dorfbewohner und der Rettungsarmee einzusammeln. Sie sammelten etwa 120 Leichen ein und die Armee grub ein breites Grab mit einem Traktor und wir warfen die Leichen hinein, direkt neben dem heutigen Gebäude der Arabischen Bank. Nach dem Zeugnis von Zaki Jubran, der 1963 bis 1992 als Dorfvorsteher amtierte, gab es Gerüchte, dass die Behörden beabsichtigten, uns zu deportieren. Dann intervenierte Yitzhak Ben-Zvi, der später der zweite Staatspräsident Israels wurde, der eine freundschaftliche Beziehung mit Akil Athanasius, dem Pfarrer der Kirche, hatte und verhinderte die Vertreibung. Es scheint, dass Athanasius, der vor der Eroberung von Jisch nach Safed gehen wollte, eine Verbindung mit Yitzhak Ben-Zvi aufgebaut hatte, als dieser den Ort besucht hatte und um seine Intervention bat. Man kann annehmen, dass die Intervention Ben-Zvis, eines hochrangigen Mitglieds des Nationalen Ausschusses, nicht nur das Ergebnis der Freundschaft zwischen ihm und dem Pfarrer während seiner Reisen in Galiläa war, sondern von der besonderen israelischen Empfindsamkeit der christlichen Bevölkerung gegenüber und deren Bedeutung für die Beziehungen zu den europäischen Mächten beeinflusst wurde. Vermutlich beeinflusste die Beziehung, die Ben-Zvi mit einigen Führungspersönlichkeiten der maronitischen Gemeinschaft im Libanon aufgebaut hatte, seine persönliche Intervention. In den ersten Novembertagen 1948 kehrten viele der Einwohner von Jisch in das Dorf zurück. Und es schien, als würden alle innerhalb von 2 oder 3 Wochen in ihre Häuser zurückkehren. Die Zahl der Dorfbewohner stand Anfang November bei 506 im Vergleich zu 1009, 1945. Aber am 13. November beschlossen die Behörden, einige der Einwohner von Bir Im nach Jisch, mit dem sie historische und kommunale Beziehungen hatten, zu transferieren. So kamen 484 Einwohner von Bir Im nach Jisch. Da es für die verbliebenen 500 Einwohner von Bir Im keine Häuser mehr in Jisch gab, zogen sie es vor, Zuflucht in Remeisch im Libanon zu finden, da sie mit den Leuten dort familiäre und freundschaftliche Beziehungen, Verbindungen hatten. Die christlichen Flüchtlinge von Bir Im wurden in den leeren Häusern des östlichen Viertels von Jisch untergebracht, das eine hohe Zahl von Muslimen verlassen hatten. Aus verschiedenen Berichten über die Bevölkerungsbewegung in den eroberten arabischen Dörfern scheint es, dass die meisten derer, die Jisch verlassen hatten, Muslime waren. Und tatsächlich fand sich mehr als 90% der muslimischen Gemeinschaft außerhalb ihrer Häuser. Mit dem Transfer der Einwohner von Bir Im nach Jisch erreichten die Behörden 2 Ziele. Das eine war die Vertreibung der Einwohner von Bir Im und die Kontrolle über ihr Land. Und das andere war, 600 muslimische Flüchtlinge daran zu hindern, in ihre früheren Häuser in Jisch zurückzukehren. Diese Maßnahmen veränderten die demografische und soziale Struktur des Dorfes völlig. Seitdem bis heute wurde Jisch ein Dorf mit einer christlichen Mehrheit, mehr als 60%, mit einer gemischten Bevölkerung von alteingesessenen Einwohnern und internen Flüchtlingen. Ja, soweit die Geschichte von Jisch und dem Dorf Safsaf, das vor Jisch erobert worden ist. Dazu Anmerkungen. Herr Cousin. Ja, Sie sind noch stumm geschaltet.
Hören Sie mich?
Ja, funktioniert.
Also diese großen Flüchtlingslager im Libanon, die bis auf den heutigen Tag jetzt noch existieren, das habe ich mir damals nicht erklären können, wie kann das kommen? Aber diese differenzierte Sicht auf die Situation hier im galiläischen Grenzgebiet, das macht das verständlich. Und es ist ja im Grunde genommen auch, wie soll ich sagen, es sind keine starken Mächte daran interessiert gewesen, Ordnung zu schaffen. Und da hat sich da ja tatsächlich der Stärkere sein Recht geholt. Und das ist keinesfalls ein Ruhmesblatt natürlich für die Geschichte Israels, die Humangeschichte, also die humanitäre Dinge, als Militärmacht und als Ordnungsmacht sicherlich hervorragend. Aber wie soll ich sagen, die moralische Kompetenz dieses Staates oder dieses Staatengebildes, ja, wird dadurch natürlich erschüttert, oder ich empfinde es so.
Ja, wir haben ich sehe zwei Reaktionen, noch eine Reaktion von Herrn Schnitzler, die aber, glaube ich, vorher war, der eine bessere Reaktion jetzt auf die Ermordung des Thronfolgers Franz Ferdinand in Sarajevo, bezog sich wahrscheinlich auf das, was wir vorher, was ja immer den ganzen Ersten Weltkrieg uns beschert
Es
hat.
bezog sich auf den, der in ihrer Nähe ermordet wurde, den UN-Kommissar. Sie
Ja,
hatten ja
gut.
erwähnt, dass der in ihrer Straße ermordet wurde.
Ja,
Und das
danke.
danach nicht passiert ist, das meine ich damit.
Ja, okay. Ja, in dem Sinne natürlich
Bisschen
Graf Bernadotte
muss man
war
auch
zwar
leider
ein,
hinnehmen in solchen
ja,
Fällen.
Graf Bernadotte war zwar ein schwedischer Adeliger, aber eben nur in Anführungsstrichen ein UNO-Gesandter, kein Thronfolger oder sonst von politischer Bedeutung. Ja, dann haben wir noch den Chat von Herrn Hans. Gefangene exekutieren sind doch typische Kriegsverbrechen der IDF. Und die menschenverachtende Art und Weise, wie das geschah, sind tatsächlich mit den Nazi-Verbrechen vergleichbar. Einfach nur erschreckend, dass das nicht aufgearbeitet und verurteilt wird, so wie es sich für Menschen- und Völkerrechtsverbrechen gehört. Schrecklich, dass das noch immer geschieht, sicher auch eben, weil das nie verurteilt wurde. Ja, ich denke, wir sehen wirklich in dieser letzten Phase des Krieges, wie die Dinge brutaler werden. Also, es hat auch schon relativ am Anfang im April 1948 bei Jerusalem das Massaker von Deir Yassin gegeben mit über 90 Toten, darunter viele Frauen und Kinder. Aber ansonsten ist es ja wirklich hauptsächlich diese letzte Kriegsphase, wo eben auch wie vorhin im Text hieß, schon keine militärische Gefahr mehr bestand und man Gebiet erobert, das gar nicht dem Staat Israel zugerechnet worden war, wo einfach der Appetit gekommen ist, wie man wohl sagen muss, dass gerade in dieser Situation im Grunde die Kriegsführung nur noch brutaler wird und es auch zu solchen Massakern kommt. Das ist inzwischen, ja, wir haben ja auch diesen Text, es ist. Diese Fälle sind inzwischen ja von israelischen Historikern, eben von den sogenannten neuen Historikern, angefangen mit Benny Morris, Ilan Pape, aufgearbeitet worden und wirklich inzwischen, ich glaube, wirklich so ziemlich jeder Ort, wo es Berichte über Massaker gab, hat man versucht, möglichst Quellen dazu zu finden, hat Überlebende interviewt und seitdem eben die israelischen Archive auch zugänglich sind, ist es eigentlich auch gar kein Problem, Material zu finden. Man hat diese Dinge nicht wirklich verschwiegen. Also sie waren halt in den Archiven verschlossen. Aber also von daher innerhalb Israels in der Forschungsgemeinschaft ist das eigentlich sehr gut aufgearbeitet worden. Und da viele der Forscher ja auch auf Englisch publizieren und manche sogar ins Deutsche übersetzt ist, sind das in dem Sinne auch Sachen, die also allgemein zugänglich und bekannt sind. Die andere Frage ist, was über diese wissenschaftliche Aufarbeitung, die natürlich durchaus auch ein politisches Interesse hat, was darüber hinausgeht. Der Staat Israel als Ganzer hat in seiner kollektiven Erinnerung Ja, in dieser Hinsicht hat sich nicht wirklich mit diesen Ergebnissen bis heute auseinandergesetzt, weswegen es auch immer noch so schwierig ist, zum Beispiel alle diese Forschungsergebnisse im Schulunterricht unterzubringen. Das ist eine Sache, was man an Universitäten machen kann, und eine andere, was an Schulen noch unterrichtet, weil da ist noch viel zu machen. Ja, Herr Bölling, ich hätte durchaus gesehen, dass Sie sich gemeldet hatten. Ich wollte nur noch gerade zu den vorigen Sachen was sagen. Ja, aber jetzt sind Sie an der Reihe.
Dann wollte ich auch was dazu sagen. Ja, also es ist ja völlig unzweifelhaft, dass Israel hier schwerste Verbrechen begangen hat. Die Gegenseite im Laufe der Jahre ebenfalls. Das macht aber der ein Verbrechen löst das andere ja nicht, macht das andere ja nicht besser. Und das ist halt das wird auch, wenn mit einzelnen Juden oder Israelis spricht, wird das meistens immer doch zugegeben. Also die Gespräche, die ich hatte, die laufen meistens so, ja, beide Seiten haben das Schlimmste angetan und man muss da mal zu einer Lösung kommen. Das Problem ist, im Augenblick haben wir natürlich eine gruselige Regierung in Israel, also die definitiv einen auf militanten Nationalismus macht, auch die eigene Bevölkerung unterdrücken will und diesen Angriff der Hamas massiv ausgenutzt hat. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich etwas moderatere Kräfte wie die Fatah-Leute oder aber eben auch extreme Kräfte wie Hamas und diese ganzen islamistischen Gruppen, die Israel ohnehin nicht anerkennen. Da könnte Israel machen, was es wollte, das muss weg aus deren Sicht. Und das ist also ganz schwierig im Grunde genommen. Natürlich müssen die Verbrechen verurteilt werden. Natürlich ist das nicht in Ordnung. Aber es ist auch, die Sache ist, das Rückkehrrecht fordern kann man, aber man müsste es militärisch durchsetzen. Und es würde wahrscheinlich dann auf eine neue Vertreibung, auf neues Unrecht hinauslaufen. Das ist also auch nicht die Lösung. Also es ist, also sowohl Israel hat ein Existenzrecht, als auch Palästina hat ein Existenzrecht. Und da müssen es zu Kompromisslösungen kommen. Ich sehe aber im Augenblick, da auf beiden Seiten die Hardliner das Sagen haben, gar nicht, wie das laufen soll. Zudem da ja auch noch andere Interessen, die amerikanischen, iranischen und was weiß ich, vielleicht auch noch russische und chinesische Interessen eine Rolle spielen.
Ja, es ist in der momentanen Situation wirklich enorm schwierig. Ich wäre auch nicht sicher, weil das sind ja alles schon Forschungen, die auch vor einigen Jahren gemacht worden sind. Ich glaube, es wäre heute enorm schwierig, auch noch sowas weiter im Rahmen der Universität zu machen. Oder würde zumindest auch die Forschungsfreiheit der Universitäten einzuschränken, ist ja auch eine der Pläne der gegenwärtigen Regierung. Also auch das wird immer schwieriger gemacht, natürlich. Und es gibt ja Leute, die eben auch in Regierungskreisen, die völlig ungeniert von eben der neuen Nakba, die sie in Gaza oder auch im Westjordanland durchführen wollen. Und in dem Sinne die Nakba anerkennen, als sie sagen, ja, natürlich, wir machen genauso weiter. Das ist sehr schwierig. Und natürlich, letztlich macht es überhaupt keinen. Wenn man irgendwann mal zu einer Lösung kommen wollte, hilft es natürlich, sich nicht gegenseitig die Toten und die Ermordeten aufzurechnen, sondern muss irgendwo einen Schlussstrich ziehen und sagen, wir fangen neu an. Aber dazu muss natürlich auch einiges anerkannt werden. Ja, und im Moment sind wir an einer ganz anderen Stelle und müssen irgendwann dann vielleicht mal wieder von woanders anfangen. Frau Winnecke.
Ja, Sie sprechen von einem Krieg. Ich weiß gar nicht, welcher Krieg ist das? Also es gibt ja nicht zwei Kriegsteilnehmer, sondern Israel hat die arabischen Dörfer und Städte überfallen und eingenommen, oder? Die arabische Bevölkerung vertrieben. Das ist ja kein Krieg mit gleichen Mitteln gewesen. Aus meiner Sicht gar nicht. Gibt es einen Namen für den Krieg, weil Sie sagten, das ist das Ende in Richtung Ende des Krieges. Wie heißt der Krieg?
Also in Israel wird normalerweise vom Unabhängigkeitskrieg gesprochen, der eben mit den Auseinandersetzungen nach dem UNO-Teilungsplan am 29. November 1947 beginnt und offiziell endet mit den Waffenstillstandsabkommen, die mit Ägypten, Jordanien, Syrien und dem Libanon geschlossen worden sind. Das ist im Laufe der ersten Hälfte von 1949. Also das ist die formale Definition des Krieges, der sozusagen so lange dauert, bis mit Waffenstillstandsabkommen die Waffen schweigen. Und es ist auch anerkannt, von einem ersten Teil des Krieges, eben vom 29. November bis zu 47 bis zum 15. Mai 1948 zu sprechen, den man oft als Bürgerkrieg bezeichnet. Denn da waren die Briten ja noch als Mandatsmacht da und die arabischen Armeen hatten sich noch nicht in den Krieg eingemischt. Das war nur die Rettungsarmee, die ja keine reguläre Armee, sondern eine Gruppe von arabischen Freiwilligen war. Und es waren eben mehr oder weniger die Leute vor Ort, die zionistischen Kampforganisationen und die Leute, die sie rekrutiert haben. Und die Palästinenser, die eben mehr lokal, bestenfalls ein bisschen regional organisiert waren. Und ab dem 15. Mai mit der Staatsgründung Israels und dem Abzug der Briten und wo dann ja auch sofort die Angriffe der arabischen Nachbarstaaten beginnen, spricht man eben in dem Sinne von einem Krieg mit den arabischen Staaten. Aber Sie haben recht, dass wir eigentlich gerade in diesem Teil des Krieges, da wird ja schon nicht mehr gegen die libanesische Armee oder die syrische Armee gekämpft, sondern es ist eigentlich ein Krieg in einem Gebiet, das Teil des arabischen Staates innerhalb Palästinas werden sollte und wo auch eben auch die Syrer und die Libanesen nicht versucht haben, noch irgendwie den Leuten zu helfen, sozusagen da einen Staat zu bekommen oder selber was zu annektieren. Und ja, das ist, da muss man nur noch so unterscheiden zwischen dem Krieg an den Fronten mit Syrien, Libanon, Ägypten, Jordanien, der um die Zeit eigentlich schon abgeschlossen ist. Also mit Ägypten war noch nicht ganz zu Ende, das werden wir am nächsten Mal bei Beersheba sehen. Aber mit den anderen Staaten, auch wenn es noch die formalen noch keine Waffenstillstandsabkommen gab, gab es eigentlich so gut wie keine Kampfhandlungen mehr. Und es war in dem Sinne schon eine innerhalb Mandats Palästinas stattfindende Auseinandersetzung, die man vielleicht auch durchaus einen anderen Namen geben sollte als Kriegshandlung. Denn eigentlich ist es ja ein Angriff auf Zivilbevölkerung, die bestenfalls noch von der Rettungsarmee und deren Überresten ein bisschen verteidigt worden ist.
Deswegen darf ich noch ergänzen kurz. Also ich finde es wichtig, dass man es wirklich beim Namen nennt. Also dass es eine Eroberung war mit den brutalsten Mitteln. Und das ist, da würde ich Herrn Bölling vielleicht ein bisschen widersprechen. Es ist nicht so, dass beide irgendwie das Gleiche gemacht haben oder so. Ich finde es schon irgendwie wichtig, und das ist jetzt durch diese Veranstaltung mir auch nochmal klarer geworden, dass dem palästinensischen Volk da ganz viel Unrecht geschehen ist. Und dann finde ich, ist es schwierig zu sagen, na ja, beide haben irgendwie, das finde ich jetzt irgendwie schwierig.
Also es ist immer schwierig, Sachen
Danke.
genau aufzurechnen. Es gibt auch einige jüdische Geschehnisse im Rahmen der Zeit von November 1947 bis Januar 1949. Der bekannteste Fall ist der Fall der vier Dörfer um Gush Etzion, südwestlich von Bethlehem, kleine Dörfer von ein paar hundert Juden, die sich eben in dem arabischen Staat gefunden hätten. Das war die einzige jüdische Ansiedlung, die es südlich von Jerusalem gab. Und man hatte schon, es war irgendwo klar, die jordanische Armee würde dort angreifen. Und man hatte schon teilweise Frauen und Kinder evakuiert. Aber es kam dann doch eben genau an dem Tag der Staatsgründung zum Kampf um diese vier Dörfer, wo auch viele der Kämpfer getötet worden sind, auch der noch verbliebenen Zivilbevölkerung, auch durchaus schon einige, nachdem sie sich ergeben hatten. Also das ist natürlich zahlenmäßig viel weniger als das, was den Palästinensern passiert ist. Wir haben im jüdischen Viertel in der Altstadt von Jerusalem, das hart umkämpft war. Und einfach dadurch, dass der Teilungsplan viel weniger Juden im arabischen Staat vorsah, als der Araber im jüdischen Staat vorsah, war sozusagen die Wahrscheinlichkeit, dass es umgekehrt solche Konfrontationen geben würde, schon geringer. Denn der jüdische Staat hätte eigentlich 40% arabische Einwohner haben sollen, nicht die 20%, die er dann schließlich bekommen hat. Und dadurch waren natürlich viel mehr Konfrontationen da. Natürlich gab es die Fälle, also sozusagen zu Massakern, abgesehen von Gush Etzion, das kann man in gewissem in gewisser Hinsicht wohl schon auch als Massaker bezeichnen, hat es solche Massaker vielleicht auch ein bisschen durch Glück nicht gegeben. Es gab die Belagerung Jerusalems, wo wirklich die Einwohner von Jerusalem unter Hunger gelitten haben. Die Straße musste freigekämpft werden. Und es gab noch andere Fälle auch im Norden Galiläas von isolierten jüdischen Dörfern, wo es manchmal auch hart auf hart ging. Aber natürlich alles vor dem Hintergrund eben der Kriegshandlung. Und in Israel hat sich sehr lange der Mythos des David gegen Goliath gehalten. Wir sind die Kleinen, die gegen den Großen gekämpft haben. Und das zeigt eben ganz eindeutig die Aufarbeitung der modernen Historiker, dass sich das nicht aufrechterhalten lässt. Es lässt sich mal an einzelnen spezifischen Orten, ja, kann man das mal sagen, aber für die gesamte Kriegsführung, und das kann man auch an Äußerungen von Ben-Gurion sehen, kann man es nicht sagen. Und Ben-Gurion war eigentlich kein Abenteurer. Er hat sich nur auf militärische Einsätze, die einigermaßen erfolgversprechend waren, eingelassen auch. Und auch von daher ist dieser Mythos, der aber immer noch da ist, Mythen sind schwer zu zerstören. Und von daher, also eben subjektiv gesehen, haben viele das Gefühl, ja, wir mussten doch damals um unser Überleben kämpfen und die arabischen Armeen hätten uns alle vernichtet. Wer weiß, was passiert wäre, wenn es militärisch anders ausgegangen wäre. Sowas ist immer schwer zu sagen. Aber de facto sind die Opfer dieses Krieges die Palästinenser geworden. Das ist, hat sich einfach so ergeben dann auch. Herr Cousson, Sie sind immer noch stumm geschaltet.
Ich glaube, das ist noch die Hand von vorhin.
Ja, ich bin schon zu
Okay.
Wort gekommen. Danke sehr.
Gut, okay.
Ich muss dir
Brigitte.
Ja, du hast schon gerade gesagt, der Mythos, der bestehen geblieben ist, das finde ich, ist auch das Erschreckende in dieser ganzen Geschichte, dass es zwar diese modernen Historiker gibt, aber ihre Erkenntnisse haben sich ja in der israelischen Gesellschaft kaum durchgesetzt. Es wird diese Geschichte nicht erzählt in den Schulen. Die Kräfte, die daran ein Interesse haben, haben sich bis heute durchgesetzt und sind heute stärker denn je. Und das Narrativ, ja, was du jetzt gerade Mythos genannt hast, das ist das, was heute in den Köpfen ist, selbst in den Köpfen junger Leute, weil sie eben diese Geschichte nicht kennen und weil es eben nur das Narrativ gibt, die Araber wollten, haben die Gewalt gewählt, anstatt den Teilungsplan anzuerkennen. Und deshalb mussten sie bekämpft werden. Sie sind bis heute unsere größten Feinde.
Ja, und es ist wahrscheinlich auch irgendwie eine unbewusste Überlebensstrategie, wenn man sich sonst mit einer Menge Dinge auseinandersetzen müsste, mit denen man sich vielleicht auch nicht auseinandersetzen möchte. Und natürlich nach dem 7. Oktober hat man nochmal wieder alles dazu bekommen, um weiter in diese Richtung zu gehen. Und ja, das macht es sehr schwierig und führt eigentlich dazu, dass man bis heute mit zwei, die beiden Seiten mit zwei völlig verschiedenen Narrativen leben.
Ja.
Herr Bölling. Sie sind noch stumm geschaltet.
Also
Aber.
mein Internet war gerade weg. Ich musste erstmal wieder alles neu starten.
Okay.
Also das ist natürlich traurig, dass das Narrativ halt nach wie vor sehr einseitig ist. Das ist ja auf der anderen Seite nicht so viel anders. Also zumindest bei den Hardlinern. Und das haben wir dann auch noch in der antikolonialen linken Bewegung mit drin. Also Israel als reiner Kolonialstaat, dann hätte er eigentlich gar kein Existenzrecht, wenn man zu Ende denken würde. Judith Butler hat aber ich mal gesagt, die Juden sollten wieder nach Hause gehen. Ich weiß nicht, wie sie sich das vorstellt. Das ist genau, auch geht natürlich genauso wenig. Im Grunde müsste man irgendwann mal dahin kommen, dass beide Seiten, auch wo die israelische als auch die arabische Seite, sich darüber austauscht, was denn nun gewesen ist und vor allem, wie man in Zukunft weitergehen soll. Es hat wenig Sinn, da jedes Detail rauszusuchen, wo hat der andere was Schlimmes gemacht und wir sind die Guten. Das Wichtigste ist, dass man mal herausfindet, wie kann man das in Zukunft machen. Denn das, so geht es ja nun im besten Willen nicht weiter, für beide Seiten nicht.
Ja, ich habe vor einiger Zeit ein Buch von einer Israelin, die Südafrika und Ruanda besucht hat und dort die Strategien der Versöhnung betrachtet hat. Und Ihre Schlussfolgerung war zu sagen, man muss irgendwo zu der Einsicht kommen, dass wenn wir so weitermachen, es nur noch schlimmer wird. Und es ist in unserem beiden Interesse ist, bei allen Verletzungen, die da sind, wir werden beide hier bleiben und anstatt uns das Leben gegenseitig zur Hölle zu machen, sollten wir versuchen, miteinander zu leben. Und das heißt natürlich auch, dass man ja irgendwann Dinge aufarbeitet und nicht leugnet, aber erstmal grundsätzlich zu sagen, wir sind beide hier, keiner von uns wird gehen und wir sollten besser das Beste als das Schlimmste draus machen. Und, aber die Chancen, wie gesagt, stehen im Moment nicht so gut raus. Ja, von Herrn Schnitzler wird hier vorgeschlagen, eine Schulbuchkommission zu gründen. Nicht, dass es gibt solche Kommissionen natürlich. Es gab manche, also vor allem das israelische Erziehungsministerium prüft natürlich Schulbücher. Und da gab es dann manchmal Versuche, Schulbücher, die eben mehr auch das Narrativ der Nakba reinbringen, ins Curriculum nehmen zu lassen. Und das hat nie funktioniert. Also es gibt Privatschulen, die natürlich das Recht haben, das zu machen. Aber für die staatlichen Schulen lässt sich das nicht
Ich meinte
durchsetzen.
das
Und
aber für, meinte das für Israelis und Araber
ja, für
zusammen,
beide Seiten.
so wie
Also eine
Deutsche und
gemeinsame
Polen.
Kommission. Ja, das wäre, ich glaube, ich hatte schon erwähnt, es gibt ein Buch, das eigentlich ein Versuch ist, diese parallelen Narrative nebeneinander zu stellen, dass man sie zumindest mal in ihrer Gegensätzlichkeit kennenlernen kann. Das ist auch von Pädagogen verfasst worden, aber eben auch kein offizielles Unterrichtsmaterial. Herr Schobes hat sich gemeldet noch.
Erstaunlicher ist ja, dass bevor es um die Frage des Waffenstillstands ging, ein oder zwei Minister der derzeitigen Regierung vorgeschlagen haben oder gefordert haben, die Verfolgung in den Gazastreifen fortzusetzen.
Ich habe was.
Wenn ich mich richtig erinnere.
Ich habe was von Waffenstillstand verstanden, aber.
Versuche es noch einmal. Wenn ich mich richtig erinnere, war das ja auch ein Vorschlag von ein oder zwei Ministern der gegenwärtigen Regierung, die Verfeindung im Gazastreifen fortzustellen. Und das ist ja umso erstaunlicher, wenn man da diesen Blick auf die Geschichte wirft.
Entschuldigung, können Sie das bitte in den Chat schreiben? Ich glaube, wir verstehen Sie alle ganz schlecht. Die Akustik ist leider aus irgendeinem Grund gestört. Wäre hilfreich, wenn Sie den Text in den Chat schreiben würden.
Ja, es kommen einige Wortfetzen, aber ich kann wirklich nicht genau den Punkt legen auf das, was Sie gesagt haben. Ich glaube, von daher wird der Chat schon besser. Und ja, ich glaube, bis der Chat soweit ist, schauen wir uns noch an, was in den Nachbardörfern von Jisch geschehen ist. Das Dorf von Bir Im wurde ja schon erwähnt. Nochmal ein Text von Adel Manar. Am 31. Oktober kam Ben-Gurion von einem Besuch an der Nordfront zurück und notierte in seinem Tagebuch nach einem Gespräch mit dem Kommandanten der Nordfront, Moshe Karmel, dass etwa die Hälfte der arabischen Bevölkerung in der Region geflohen sei und noch viele fliehen werden. Am selben Tag berichtete er der Regierung, dass es nach dem Ende von Operation Hiram keinen Feind in Galiläa gebe, sich in der Gegend aber noch viele Araber befinden. Um das Ziel zu erreichen, die kleinstmögliche Zahl von Arabern im jüdischen Staat, ordnete Moshe Karmel in Übereinstimmung mit dem Generalstab Anfang November an, eine Ausgangssperre über die arabischen Ortschaften, die sich in einer Entfernung von bis zu 15 Kilometer südlich der Grenze mit dem Libanon befanden, zu verhängen. Ebenso wies er die Armee an, mit der Evakuierung der Einwohner jener Dörfer zu beginnen, um einen von arabischer Bevölkerung reinen Streifen zu schaffen. Die Einwohner von An-Nabirubin, Tarbicha, Suruch, Al-Mansura, Ikrit, Bir Im und Jish erhielten einen Befehl, ihre Dörfer zu verlassen. Die Einwohner der muslimischen Dörfer Suruch, An-Nabirubin, Kadita und Tarbicha bekamen die Anweisung, sofort die Grenze zum Libanon zu überschreiten und lebten dort in der Folge als Flüchtlinge. Andere, darunter viele Einwohner der christlichen Dörfer, blieben letztendlich in Galiläa. Die Einwohner des Dorfes Jish, viele von ihnen maronitische Christen und einige Muslime, bekamen die Anweisung, ihre Häuser zu verlassen und in den Libanon zu gehen. Also das war nach der Rettung von Jish, von der wir ja gerade vorher gehört haben. Trotz der guten Beziehungen zwischen ihnen und ihren jüdischen Nachbarn. Die Oberhäupter der Christen wandten sich um Hilfe an Immanuel Manu Friedmann, den Vertreter des Ministeriums für Minderheiten in der Gegend. Der für das Ministerium zuständige Minister Bechor Shitrit bemühte sich bei der Regierungsspitze, besonders bei Yitzhak Ben Zvi, der zu der Führung von Mapai, der Arbeiterpartei, gehörte und bekannt war als Experte für arabische Angelegenheiten. Ben Zvi und Shitrit wandten sich an die Kommandanten der IDF und es gelang ihnen, das böse Schicksal abzuwenden. Den maronitischen Christen wurde erlaubt, in ihrem Dorf zu bleiben, aber die muslimischen Einwohner des Dorfes wurden entwurzelt und schlossen sich den Zehntausenden von Flüchtlingen im Libanon an. Dennoch wurden die meisten Einwohner von Jish von der Entwurzelung gerettet. Und Jish war eines der wenigen arabischen Dörfer im Bezirk Safed, die bestehen blieben. Ikrit sollte ebenfalls evakuiert werden. Die Soldaten der IDF drangen in das Dorf zum ersten Mal im Rahmen von Operation Chiram am 31. Oktober ein, ohne Kampf. Die Vertreter des Ortes unterschrieben ein Kapitulationsabkommen, in dessen Rahmen sie sich verpflichteten, die Waffen und die Munition, die sich in ihrem Besitz befanden, der IDF zu übergeben. Die Einwohner von Ikrit hissten weiße Fahnen als Zeichen der Kapitulation. Der Pfarrer des Ortes ging den Soldaten der IDF mit einer Bibel in der Hand und mit den Worten »Herzlich willkommen, Söhne Israels« entgegen. Am 6. November, weniger als eine Woche nach diesem unterwürfigen Empfang, wurde den Einwohnern des Dorfes befohlen, ihre Häuser zu verlassen und in das Dorf Rame zu gehen, das mehr als 30 Kilometer von ihrem Dorf entfernt war. Nach den Aussagen der Einwohner versprach ihnen ein IDF-Offizier namens Jakub Kara, der ihnen den Evakuierungsbefehl überbrachte, dass sie nach 2 Wochen in ihre Häuser zurückkehren könnten. Er sagte ihnen, dass sie nur Dinge, die für kurze Zeit nötig sind, mitnehmen sollten. Sie taten, was er gesagt hatte, und einige Einwohner blieben zurück, um die Häuser und deren Einrichtungen zu bewachen. Am selben Tag wurden aus dem Dorf 126 Familien, insgesamt 616 Personen entwurzelt. Das Schicksal des Dorfes Bir'in war ähnlich. Die Einwohner des Dorfes handelten wie ihre Nachbarn in Jish und versuchten, das Schicksal der Vertreibung abzuwenden. Es war die Zeit der Olivenernte und sie versuchten, Verbindung zu jüdischen Freunden aufzunehmen, in der Hoffnung, in ihrem Dorf bleiben zu können. Am 7. November 1948 kam Manu Friedmann, der Vertreter des Ministeriums für Minderheiten in der Gegend, in das Dorf, begleitet von Raphael Raful Abu, dem Leiter des Büros für Minderheiten in Safed. Sie nahmen eine Zählung der Einwohner vor und kamen auf 1050 Personen. Diese Tätigkeit beruhigte die Einwohner von Bir'im etwas und sie hofften, dass auch sie, wie die Christen von Jish, nicht vertrieben würden. Aber ihre Hoffnung wurde enttäuscht. Friedmann kehrte am 13. November in Begleitung von 4 Soldaten in das Dorf zurück und den Bewohnern wurde befohlen, ihre Häuser zu verlassen und innerhalb von 48 Stunden die Grenze in den Libanon zu überqueren. Auch in diesem Fall, wie in Ikrit, in Al-Mansura und in anderen Orten entlang der Grenze, wurde den Einwohnern versprochen, dass ihr Weggehen nur temporär sei, aus Sicherheitsgründen, und innerhalb kurzer Zeit würde ihnen erlaubt werden, in ihre Häuser zurückzukehren. Viele der Einwohner Bir'ims scheuten sich von ihren Häusern zu entfernen und verbrachten einige Tage in den Olivenhainen und in den Höhlen und Wäldchen um das Dorf herum. Die schweren Bedingungen des Winters in Obergaliläa führten zu dem Tod einiger Kinder. Nach dem Bericht des Ministers Bechor Shitrit starben 7 Säuglinge infolge der Kälte und der schweren Bedingungen. Am 19. November zogen einige der Bewohner in verlassene Häuser im Dorf Jish um, deren muslimische Besitzer entwurzelt und zu Flüchtlingen im Libanon geworden waren. Da die verlassenen Häuser nicht zur Unterbringung aller Einwohner Bir'ims ausreichten, gingen einige für einige Zeit in das Dorf Remeisch im Libanon, nach Versprechungen von Manu Friedmann, dass ihre Besitzrechte nicht beeinträchtigt würden. Die Häupter des Dorfes wandten sich an den Minister für Minderheiten Bechaushi Trit. Der Minister ging auf ihre Bitte ein und besuchte am nächsten Tag, dem 20. November, das Dorf Jish in Begleitung des Militärgouverneurs Elisha Sulz. Kaysa Ibrahim, der Muchtar des Dorfes, und Yusuf Susan, der Pfarrer, trafen sich mit dem Minister, breiteten ihre Beschwerden vor ihm aus und brachten ihren Wunsch, in ihre Häuser in Bir'im zurückzukehren, zum Ausdruck. Minister Chitrit betonte wieder vor ihren Ohren, dass die Evakuierung zeitlich begrenzt sei und sie in etwa 2 Wochen in ihr Dorf zurückkehren würden. Am 24. November stimmte die Regierung nachträglich der Vertreibung der arabischen Einwohner aus ihren Ortschaften entlang des Grenzstreifens zum Libanon zu. Ben-Gurion machte die Politik der Regierung klar und unterstützte die Handlungen des Verteidigungsministeriums. Der Grenze entlang werden wir in jedem Dorf alles nehmen, entsprechend den Bedürfnissen der Ansiedlung. Die Araber werden wir nicht zurückbringen. Dennoch glaubten die Einwohner von Bir'im zur selben Zeit immer noch, dass die israelische Regierung ihre Versprechen einhalten und sie in ihr Dorf zurücklassen würde. Infolge von Bemühungen Chitrits wurde beschlossen, den Einwohnern Bir'ims, die im Libanon waren, zu erlauben, nach Israel zurückzukehren, aber nicht in ihr Dorf. Ihr Schicksal ähnelte dem der übrigen Dorfbewohner, die nach Jish und an andere Orte in Galiläa umzogen. Der Plan zur Vertreibung der arabischen Bevölkerung aus dem Grenzstreifen mit dem Libanon wurde nicht vollständig ausgeführt. Die Interventionen des Ministers Chitrit und der Angehörigen von Mapam, die gegen das Verhalten den arabischen Einwohnern gegenüber protestierten, schreckten die Verantwortlichen ab. Auch die arabische Bevölkerung selbst spielte eine wichtige Rolle in ihrem Widerstand gegen die Vertreibung, indem sie ihre Stimme im Land und in der Welt erhob. Israel, das die Sympathie der Welt bewahren und in die UNO aufgenommen werden wollte, fand sich in einem schweren Dilemma wieder. Die Diskussion über das Thema der Flüchtlinge und ihr Rückkehrerrecht in den Institutionen der UNO machten die Angelegenheit der Vertreibung delikat und problematisch. Darüber hinaus befanden sich im Grenzstreifen auch drusische Dörfer wie Hurfish und eine christlich-maronitische Bevölkerung. Die Vertreibung christlicher Bevölkerung in den Libanon hätte die Beziehungen zu den Häuptern der Christen im Libanon und in der Welt schädigen können. Gegen Ende des Jahres 1948 verzichtete der Sicherheitsapparat auf das Streben, einen von Arabern reinen Sicherheitsstrafen an der Grenze, Streifen an der Grenze mit dem Libanon zu bekommen, und einige Orte in der Gegend überlebten. Ja, ich sehe gerade, Brigitte hat in den Chat geschrieben, einen Bericht, den sie auch mal über das Dorf Bir'im gemacht hat, lohnt sich sicher, sich anzuhören. Wir werden heute, glaube ich, nicht mehr fertig werden, denn der Rechtskampf der Vertriebenen von Bir'im bis Ikrit ist bis heute nicht zu Ende. Das ist die Tabelle, die noch kommt. Ich denke, die werden wir uns beim nächsten Mal dann in Ruhe ein bisschen ansehen. Aber noch, wenn Anmerkungen sind zu dem Text, den wir gerade gehört haben. Gut, sieht im Moment nicht so aus. Ja, ich denke, wir haben ja Beispiele, wie eben Dörfer von Einwohner von Dörfern vertrieben werden, nachdem die Kriegshandlungen schon vorbei sind, um also einerseits sagt man Sicherheitsgründe wegen der Grenze zum Libanon, aber letztlich sagt auch Ben-Gurion ganz klar, wir brauchen das für unsere Ansiedlung. Und wir werden uns dann auch nächstes Mal ansehen, auf dem Land von Bir'im ist ja dann zum Beispiel auch der Kibbutz Bar'am gegründet worden. Also es ging ganz klar auch um die Frage, eben dort jüdische Ansiedlungen bauen zu können. Ja, Herr Hans weist auf den Umgang der USA mit den Indianern hin, Massaker, Vertreibung und Vertrags- und Versprechensbrüche. Es ist mir durchaus manchmal passiert, wenn ich mal Gespräche mit Gruppen aus den USA, die sich eben auch hier mit dem Konflikt befassen, mit denen ins Gespräch kam, die kamen auch sehr oft auf diese Vergleiche. Und es sind natürlich gewisse Parallelen, die man auch da ziehen kann. Ja, also ich glaube, wenn wir das eben in Ruhe machen können, nächstes Mal sehen wir uns noch an, was die Einwohner von Bir Im und Ikrit bis heute versuchen, um in ihre Dörfer zurückzukehren. Und wir werden sehen, obwohl der Oberste Gerichtshof es eigentlich erlaubt hat, ist es bis heute nicht geschehen. Also auch da kann man sich die Frage stellen, was hier eigentlich nicht funktioniert hat und warum es nicht funktioniert hat. Und die Hauptsitzung wird sich befassen, wenn wir vom äußersten Norden in den Süden gehen, mit der Stadt Beersheba und den umliegenden Beduinen, was aus denen geworden ist im Krieg und im weiteren Verlauf. Ja, dann wünsche ich trotz unseres nicht sehr schönen Themas noch einen schönen Abend und eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal.
Allen einen guten Abend.
Auch allen einen schönen Abend.
Ja.
Tschüss.
Vielen Dank.